Kopfzerbrechen. Herzlich willkommen zu Kopfzerbrechen, unserem Podcast für Psychologie, Inspiration für Praxis und Alltag. Heute zu den Fragen: Warum ist warum wichtig? Und was haben Hängebrücken mit Verliebtheit zu tun? Ja, Alex, einen schönen Tag dir. Wir nehmen gerade auf, es ist Vormittag bei uns.
Genau.
Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Und ich glaube, wir freuen uns beide gerade schon auf das, was die jeweilige Person dann mit hat. Ich bin schon ganz neugierig auf die Hängebrücke und das Verliebtsein.
Ja, und ich auf deine Studie. Würde erstens mal guten Morgen natürlich, genau, liebe Ursula, und würde bei dir dann gleich starten und würde dich neugierig fragen, was du denn so mitgebracht hast, warum wichtig ist, hätte ich jetzt verstanden.
Mhm. Genau, also ich habe eine Studie gefunden, die hat man mit Jugendlichen gemacht, mit 132 Jugendlichen, die waren so zwischen 14 und 18 Jahre alt und zwar in Neuseeland. Und da hat man die Jugendlichen schreiben lassen, eine persönliche Erzählung schreiben lassen über einen Wendepunkt im Leben. Also zum Beispiel, meine Eltern haben beschlossen, wir ziehen in eine andere Stadt oder irgend sowas. Und zusätzlich haben die Fragebögen ausgefüllt zu, wie geht's ihnen psychisch, gibt es irgendwelche depressiven Symptome, grübeln die oder wie wohl fühlen sie sich, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben? Und dann hat man diese Befragung hat man zweimal gemacht mit einem Abstand von circa einem Jahr. Und was man wissen wollte, war, ob diese Erzählungen irgendwie kohärent sind. Also kohärent im Sinne von stimmig, passt das zusammen, ist das irgendwie rund? Mhm. Und was man gesehen hat, ist, dass vor allem die Jugendlichen, die das erklärt haben, also die eben auch so ein bisschen ein Warum eingebracht haben, diese kausale Kohärenz in den Texten drinnen hatten, dass die auch zu dem zweiten Zeitpunkt deutlich zufriedener waren mit ihrem Leben, deutlich weniger Symptome, die man so depressiv nennen würde, vielleicht hatten und deutlich weniger gegrübelt haben. Das heißt, auch so eine Erklärung zu finden für gewisse Erlebnisse, Ereignisse oder was habe ich draus mir vielleicht mitgenommen durch diese Veränderung, durch die ich da durch musste, hat offenbar dazu geführt, dass die Jugendlichen sich langfristig zufriedener gefühlt haben. Und das finde ich schon ganz spannend, gerade, dass man es mit Jugendlichen gemacht hat. Wir kennen so ähnliche Dinge aus der Biografiearbeit, die hat man aber meistens mit älteren Personen untersucht. Ja, vielleicht aus dem Grund, weil die auf ein längeres Leben irgendwie zurückschauen und da hat man geschaut, wie ordnen die das denn ein? Also so klassische Vorgehensweise, auch so die Lebensgeschichte in ein rundes Ganzes zu bringen. Und in dem Fall ist es eine der eher wenigeren Studien, wo es um ganz junge Leute geht oder ging, um zu schauen, welche Effekte hat das bei denen. Ja, die anderen Sachen, die man auch so ein bisschen gemessen hat, waren gar nicht so wichtig und ausschlaggebend, aber diese eben kausale Kohärenz, also dieses Erklärende, warum war das vielleicht so, dieses auch ein bisschen Spekulieren über Erklärungen hat irgendwie dazu beigetragen, dass das für die Jugendlichen positive Effekte hat.
Okay, das heißt, also jetzt nicht zu verwechseln, dass es sozusagen primär positiv sein muss, also dass man sich es irgendwie erklärt, sondern dass es, oder ist es, also es ist eine sinnstiftende Ebene, würdest du sagen, das wichtige Element, oder, sondern einfach nur, warum ist es passiert? Also wenn eine Lebenskrise so zustande gekommen ist, dass ich dann sage, warum ging es mir, wie es mir ging, oder einfach auch sozusagen das Sinn, weil ich würde jetzt natürlich annehmen, so wie du vermutlich auch, dass es einfach sinnstiftend eingeordnet werden muss und nicht nur inhaltlich, oder?
Genau, also ich würde sagen fast beides. Auf der einen Seite, es gibt ein bisschen mehr Sinn. Also wenn ich sehe, aus dieser und jener Erfahrung habe ich mir vielleicht auch diese Kompetenz erarbeitet oder habe das bewältigt und weiß, wenn sowas ein nächstes Mal ist, weiß ich schon, wie ich damit umgehen kann oder so. Also wenn ich erkennen kann, ob es mir vielleicht persönlich sogar auch was gebracht haben könnte, tue ich mir offenbar leichter damit. Und das Zweite ist irgendwie auch so, wenn ich ein bisschen nachvollziehen kann, warum das denn vielleicht so war, wie es dann war, oder warum vielleicht, wenn ich jetzt bei diesem Beispiel mit dem Umziehen bleibe, warum haben denn meine Eltern diese Entscheidung so getroffen, wie sie sie getroffen haben, wofür war es denn irgendwie vielleicht für die wichtig und was hat es mir dann gebracht, dass man das offenbar vielleicht ein kleines bisschen besser annehmen kann auch.
Mhm. Also doch auch so mit Perspektivenwechsel, wenn man es einordnen kann, auch warum haben meine Eltern das gemacht oder eben auch dem zweiten Element, wie du sagst, sinnstiftend. dann in der Rückschau das nochmal neu zu betrachten oder einzuordnen, oder so?
Genau, absolut. Und gerade bei den Jugendlichen ist es einfach auch als Teil der Entwicklung, es betrachten zu können, glaube ich, hat auch einen Effekt, wenn ich es richtig verstehe. Also wie bin ich dran auch gewachsen? Was habe ich mir daraus entwickeln können? Vielleicht müssen im ersten Moment, aber dann auch können. Was habe ich daraus gewonnen vielleicht sogar?
Also im Idealfall, welche Ressourcen schreibe ich mir jetzt zu, die vielleicht gerade dadurch, durch diese Krise oder durch diesen einen Moment entstanden sind?
Absolut. Also es wirklich zu betrachten als was Ressourcenaktivierendes durch diese Suche nach der Begründung, nach der kausalen Kohärenz. Genau. Also wenn das einfach stimmig ist, ja, und reinpasst in die Erzählung, in die Geschichte.
Ja.
Genau, dann hat man diese Effekte.
Spannend. Und da juckt es mich natürlich jetzt, wissend, dass du gerne Schreibinterventionen anbietest, gleich mal vorzubrechen und zu fragen, wie du das denn so in deiner täglichen Arbeit mit Klientinnen und Klienten dann umsetzen würdest, beziehungsweise vielleicht auch generell natürlich allgemeine Ideen für die Praxis.
Also ich glaube, dass es einfach wirklich fein ist, Erzählungen zu fördern, gell? Also die Lebensereignisse einfach auch nicht nur zu schildern, sondern auch zu erzählen, in eine Geschichte zu gießen. Manchmal kann man das auch wunderbar metaphorisch machen. Manchmal bleibt man sehr inhaltlich bei dem, worum es geht. Und wenn man sehr inhaltlich bei dem, worum es geht, bleibt, es noch ein bisschen mehr zu fördern, dass da auch Erklärungen dabei sind. Also warum war das wichtig? Was hat es verändert? Welche Ressource oder welchen Entwicklungsschritt habe ich dadurch gemacht? Weil eben die Studie zeigt, dass das Wohlbefinden stärken kann. In meinem Fall, so wie du sagst, ja, leite ich das natürlich oft übers Schreiben an. Das ist wirklich eine schriftliche Erzählung ist. Das war auch in dieser Studie so. Also man hat die Jugendlichen die Lebensgeschichten, eigentlich die Wendepunkte in der Lebensgeschichte aufschreiben lassen. Das macht noch ein bisschen was anderes, als wenn man es erzählen lässt, aber den Fokus auch ein bisschen so auf diese Erklärungen hinzulenken, das im Kopf zu haben, finde ich einfach auch was Hilfreiches. Ja, wenn man dann eben ableiten kann, das hat einen positiven Effekt. Und ganz konkret kennen wir einfach auch in der schreibtherapeutischen Arbeit, so Lebensgeschichtenarbeit, Biografiearbeit, wo es eben um Integration geht, wo es darum geht, dass ich mit meiner Biografie ins Reine komme. Da gibt es übrigens auch Untersuchungen, wie unterscheiden sich Menschen, die einfach alt werden, von denen, die man als weise dann bezeichnen würde oder als weise ja wahrnehmen würde. Und auch dort ist ein Faktor, dass die mit ihrer Lebensgeschichte im Reinen sind, dass die alles, was war, gut integrieren konnten. Und offenbar trägt es auch ein bisschen dazu bei, wenn ich mich manchmal auf ja, vielleicht sogar spekulierende Art, weil manchmal habe ich ja die Erklärungen nicht immer, aber auf spekulierende Art eventuell sogar auf die Suche mache nach möglichen Erklärungen, warum vielleicht was so war, wie es war.
Ja.
Mit der kleinen Einschränkung, dort natürlich auch nicht hängen zu bleiben, gell? Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, also nur im Erklärenden hängen zu bleiben und warum ist das so passiert und mich dort festzubeißen, ist jetzt nicht die Idee, das wollen wir hier gerade nicht anbieten oder erzählen, sondern ab und zu auch einmal hinzuschauen, wann kann denn so ein Warum auch was Förderliches haben.
Und auch eben, wie du sagst, in puncto hängen bleiben, natürlich auch im Idealfall wahrscheinlich so mit dem Fundament, dass das Ideen sind oder Konstrukte und wir natürlich nie genau wissen, warum. Es ist ja immer eine Verdichtung. Ja? Also auch wenn wir sagen, genau, das war so, warum war das so? Weil damals die Großmutter das und das so gemacht hat, das ist ja alles eine Annahme oder Hypothesen, die müssen ja auch nicht falsch sein, aber es ist ja nie das ganze Bild sozusagen, oder? Es ist ja immer in dem Moment ein Konstrukt. Genau. Und wenn man das so sieht, kann man es aber auch wieder verflüssigen und schauen, wie erkläre ich mir das, aber weggehen von objektiven Wahrheiten sozusagen.
Ganz richtig. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch hilfreich ist, ein paar verschiedene Erklärungen mir zu überlegen. Ja, weil so wie du sagst, es ist oft ein Konstrukt und ich weiß oft ja gar nicht, ob meine Idee der Erklärung vielleicht stimmt. Aber wenn ich mir mehrere Erklärungen überlege, warum das vielleicht so gewesen sein könnte, ja, und damit eventuell Leuten, die da einen Einfluss drauf hatten, auch was Positives unterstelle dabei, ja, kann es schon wieder sein, dass ich damit ein bisschen besser klarkomme,
ja,
aus meiner Sicht.
Das ist schon spannend, weil ich hätte es jetzt auch so abgeleitet, dass man sagt, mal abgesehen davon, dass das Warum so hilfreich und wichtig war in dieser Studie oder auch in der Arbeit, ist es schon auch total, es hat sehr viel Potenzial, dann vielleicht das auch wieder aufzumachen und zu sagen, okay, das ist im Moment so Ihr Warum, das ist super, haben Sie noch andere Ideen? Warum? Ja, was würde, also zirkulär gefragt, was würde die Mutter sagen, warum war das so? Ja, oder oder der Vater, dass man da ein paar Warums vielleicht sogar sammelt, um es zu verflüssigen, wenn es zum Beispiel gerade um so ein depressives Erleben geht, in dem es ja eigentlich oft eine Einengung stattfindet, also eine tiefe Trance im Endeffekt, auf vielleicht ein nicht ideales Warum oder ein dieses Opfererleben, da gibt es gar kein Warum, das ist mir einfach passiert, dass man das wieder so in die Handlungsfähigkeit bringt oder einfach auch selbstbestimmt sagt, da gibt es mehrere Ideen dazu.
Und dadurch den Raum für sich selbst dann auch wieder aufmacht. Genau. Ja, also super. Einfach, ich würde auch sagen, es bietet ein paar Möglichkeiten, gell, wie ich die Vergangenheit betrachten kann.
Ja, das ist oft sehr wertvoll, es dann einfach auch wieder zu verflüssigen ein Stück und zu sagen, okay, wow, welches Warum passt denn so für Sie oder für dich zu dieser Sache und dann, so wie du sagst, was ist auch daraus entstanden, kann man da Ressourcen ableiten, was war so das oder was ist nach wie vor das Gute im Schlechten, kann ja auch sein, weil das ja wieder ein schmaler Grat ist, glaube ich, wie, da wirst du mir ja zustimmen natürlich, dass man da jetzt nicht hergeht und alles als total wertvolle Lernerfahrungen den Leuten anbietet, wenn die eigentlich sagen, das war eine maximale Lebenskrise und ich will das nie wieder so haben und wir dann sagen,
genau,
aber ein Warum ist wichtig.
Nicht sagen.
Genau, ja. Also ich denke, das setzt voraus, dass das alles natürlich gut eingebettet ist in irgendeinen Prozess in einer Stunde, aber das ist sehr klar. Ja. Okay, und dementsprechend natürlich noch so die Frage, was nimmst du dir denn so mit für dich oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Was machen wir damit im Alltag?
Ja, ich glaube, also was ich mir mitnehme, ist, dass gerade wenn es auch um so, also wir führen ja viele Gespräche, gell, mit Menschen, die uns nah sind, ob in der Partnerschaft oder in Freundschaften oder in der Familie. Und ich glaube, dass ich mir gerade angewöhne, auch immer wieder, auch wenn mein Gegenüber irgendwie deiner Situation vielleicht hadert oder so, vielleicht dieses, wie könnte es denn noch sein oder so, vielleicht ein bisschen einbringe oder mir gegenüber natürlich auch. Also manchmal nachzudenken über, okay, das war jetzt so, das hat es mit mir gemacht, da bin ich jetzt gerade nicht so happy. Dann im Nachhinein vielleicht auch zu schauen, welche Erklärung gibt es denn noch dafür. Mhm. Das glaube ich schon, dass das was Hilfreiches sein kann. Und worauf ich auch gerne hinweisen würde, ist das Tagebuch. Also es gibt ja viele Leute, die Tagebuch schreiben und die sehr regelmäßig machen und manchmal dann auch so schwierige Ereignisse oder Erfahrungen, die wir aufschreiben und notieren, dann mit ein bisschen zeitlichem Abstand noch einmal zu betrachten. Das kann aus meiner Sicht auch was sehr Feines sein, weil, also wenn ich gerade mittendrin bin, gell, in dem, was schwierig ist oder was ich als schwierig erlebe, fällt es mir natürlich deutlich schwerer, Dinge zu erkennen oder die vielleicht hilfreicheren Warums zu entdecken oder so. Aber mit ein bisschen Abstand kann das was sehr, sehr Feines sein. Und mit ein bisschen Abstand habe ich ja noch immer einen Effekt davon. Das ist das Schöne. Ja, das hilft mir dann zwar in der Krise mittendrin vielleicht noch nicht sofort raus, aber ich kann es einfach so für meine generelle Lebenszufriedenheit auch im Nachhinein noch einordnen. Mit diesem etwas neutraleren Blick drauf, mit diesem vielleicht sogar ein bisschen anderen Personen gegenüber wohlwollenderen Blick oder einer wohlwollenderen Haltung und mich dann auch im Nachhinein noch auf die Suche zu machen nach solchen Erklärmöglichkeiten, hat offenbar ja einen Effekt und es wäre schade, das nicht zu nutzen. Deshalb in ein Tagebuch mal zu blättern und zu schauen, okay, damals war es mal schwierig, wie würde ich das denn heute sehen oder welche Warums würden mir denn aus heutiger Sicht noch dazu einfallen, wenn man gut Zeit hat, wäre das auch was sehr Feines, was ich gerne mitgeben würde und was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, was wirklich wohltuend ist. Ja. Zweiter Effekt ist natürlich auch, wenn ich mir das wieder anschaue, sehe ich auch, was ich alles schon mal geschafft, bewältigt habe oder so. Und auch das hat natürlich eine Wirkung.
Ja, und es zeigt ja, wie du sagst, durchs Tagebuch, denke ich, extremst gut auf, wie verengt Zustände sein können. Also inneres Erleben, das uns dann einfach wirklich wie unveränderbar vorkommt und es ist einfach die einzige Wahrheit und dann schaut man nach ein paar Wochen, Monaten oder Jahren wieder darauf und oder vielleicht sogar am nächsten Tag und man schüttelt dann ja auch manchmal innerlich so den Kopf und sagt, okay, boah, wie war ich denn da drauf? Ja, also das, ja, genau. Oder da konnte ich das noch absolut gar nicht sehen oder jetzt bin ich dankbar dafür und damals war ich noch so mittendrin im Hurricane und konnte da gar nichts sehen. Und das, also so zwischen den Zeilen ist es einfach, glaube ich, ein total schönes Erleben, dass man da auch spürt, wie sehr sich Dinge, dass das auch temporär einfach auch sein kann. Also nur weil es intensiv ist, dass es nicht dadurch nicht wieder vergehen darf.
Genau, dass es für immer so bleiben muss.
Für immer, genau. Also das ist sicher durchs Verschriftlichen natürlich noch viel, viel härter, sage ich mal, sichtbar, weil man es einfach nicht wegdenken kann, weil man es halt mal geschrieben hat. Also genau. Macht Sinn.
Ja, absolut. Ja, weil die Erinnerung ja auch ein bisschen verblasst dann, gell? Und wenn man mal draußen ist, ist es manchmal schon spannend, dann wieder reinzuschauen und reinzulesen, wie ich mich wirklich gefühlt habe zu einem Zeitpunkt, wo es mir vielleicht nicht so gut gegangen
genau.
ist.
Genau. Und es macht die
sehr Spannendes haben.
Ja, und es macht die Veränderung, die wir alle hinbekommen, schaffen, ob wir wollen oder nicht. Ja, oft wir verändern uns weiter, macht es viel sichtbarer. Also es ist echt eine tolle Idee dann mit dem Tagebuch.
Ja, lieber Alex, dann lassen wir die Leute jetzt mal gerade noch nicht in ihr Tagebuch schreiben, weil wir uns natürlich freuen, wenn sie weiter zuhören. Du hast auch was wirklich Spannendes, was einen guten Grund gibt, weiter zuzuhören in diesem Podcast jetzt gerade, nämlich eine Studie, wo es um Hängebrücken und Verliebtheit geht. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was du da mitgebracht hast.
Genau. Das ist einer meiner Lieblingsuntersuchungen oder Experimente, kann man sagen. Und zwar wird es oft so zusammengefasst als das Brückenexperiment, heißt aber offiziell das Capilano Suspension Bridge Study oder Experiment. Um was geht's? Ja, man hat eine attraktive junge Frau gebeten, jeweils auf der einen und dann auf der anderen Brücke, dazu komme ich noch, gebeten, Männer anzureden. Ja, und zwar einmal auf einer sehr stabilen, niedrigen Brücke in der Nähe von Vancouver und dann auf der Capilano Suspension Bridge. Das ist das kann man googeln, eine hohe Hängebrücke, die sehr wackelt. Ja, da sind drunter Bäume und so, schaut nicht so, also ja, je nachdem, ob man es mag, auf jeden Fall mit mehr Action verbunden. Und diese Frau hatte die Aufgabe, Männer anzusprechen, ja, mit der Idee einer Umfrage und hat die Männer gebeten, kurz einen Fragebogen auszufüllen und danach noch eine Geschichte zu einem Bild zu erfinden. Und am Schluss hat die Frau dann eine Visitenkarte hergegeben, also quasi ihre Telefonnummer für die Rückfragen an der Studie. Und die Männer konnten dann sozusagen am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag anrufen, wenn sie da irgendwie noch Fragen hatten. Ja. So, und was jetzt lasse ich natürlich auch gerne alle, die zuhören, raten. Bei einer Brücke war es so, dass signifikant mehr Männer angerufen haben.
Wir sagen vielleicht noch dazu, es ist kein sexistisches Experiment, gell?
Nein, oder? Das ist nicht die Idee. Ich unterstelle jetzt mal an dieser Stelle, es hätte auch andersrum genauso funktioniert und es ist kein sexistisches Experiment. Es ist einfach, übrigens, by the way, es ist ein Experiment zum ersten Mal, das hat man sehr oft wiederholt. Aber das ursprüngliche Experiment mit dieser Brücke ist von Dutton und Aaron und ist aus dem Jahr 1974. Also vielleicht war es damals noch ein sexistisches Experiment, aber das ist nicht die Idee. Nein, an dieser Stelle sozusagen gerne auch die Frage, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer das einschätzen, bei welcher Brücke und warum mehrere Männer angerufen haben. Ja? Und nachdem ich jetzt ja nicht weiß, was jeder sagt, ja, die Auflösung bei der Wackelbrücke. Ja? Und der Punkt ist, dass dieses Experiment aufzeigt, und das finde ich vom Thema her sehr, sehr spannend, dass man gefragt hat, okay, erstens mal warum? Ja, man fragt die Männer warum, und die Männer haben immer beschrieben oder sehr, sehr oft beschrieben, ja, ich weiß nicht, also dieses Gespräch mit dieser Dame, das war ein Wahnsinn, und ich hatte seit langem wieder Schmetterlinge im Bauch und ich habe da so die Vibes gespürt, würde man vielleicht heute sagen. Und irgendwie war da so ein Knistern zwischen uns. Das heißt, die waren sehr, sehr schnell ein bisschen verliebt, würde ich es mal nennen. Die waren sehr interessiert dran, die sind von der Brücke runter und haben gesagt, boah, irgendwie, das war eine tolle Begegnung. Ja? Dann haben die angerufen und wollten halt unter diesem Vorwand der Studie einfach mit dieser Frau oft reden. Ja? Und haben sich nachher erkundigt. So. Der Punkt ist, was ist da passiert? Ja, es kam zu einer Fehlattribution von Erregung. Und das ist ein Phänomen, dem werden wir uns vielleicht noch ab und an widmen, weil ich es persönlich sehr, sehr spannend finde, auch für jede Art von Change Work, also von Coaching und Psychotherapie. Ja. Die Personen auf der Brücke haben durch die Hängebrücke ausgelöst, also durch das Wackeln und die Höhe, hat der Körper reagiert mit Erregung, ja, also mit Body Sensations, mit Herzklopfen, Adrenalin, vermutlich leichtem Schwindel, einem Kribbeln im Bauch. Und diese Erregung wurde aber dann auf einer sehr unbewussten Ebene der Frau zugeschrieben.
Also ganz falsch zugeordnet.
Ganz falsch zugeordnet, beziehungsweise natürlich vom subjektiven Erleben für die Männer nicht falsch, aber auf jeden Fall mit dem falschen Grund. Ja? Also man kann das jetzt vereinfacht so ausdrücken, das Gehirn, das ist so die Pointe, das Gehirn interpretiert ständig unsere Body Sensations. Ich sage jetzt nicht Gefühle, weil das Gefühl ist das Konzept, das ja sozusagen dann dadurch schon entstanden ist, ja, also darum sage ich, also Body, also so Körperempfindungen, würde man sagen, ja. Das heißt, ich gehe dahin, ich bin nervös, ich merke Hitze, Kribbeln, Schwitzen, dann fragt das Gehirn vereinfacht, ja, warum ist das so? Oh, da steht, da steht ein netter Mensch vor mir, eine schöne Frau, dann werde ich wohl mich von der angezogen fühlen. Ja, und es zeigt einfach auf, wie wichtig oder wie schnell Kontext und Interpretation dann vom Gehirn ausgeführt wird. Und dann kann man ableiten, okay, wenn das hat man dann auf ganz viele verschiedene Arten wiederholt und soll einfach auch diesen Effekt aufzeigen, dass sehr zu hinterfragen ist. Und da kommen wir dann auch so ein bisschen in die therapeutische Arbeit oder ins Coaching, dass das natürlich ein völliger, ja, ich sage jetzt mal, Paradigmenwechsel ist, weil wir, wenn wir uns überlegen, wie wir oft mit Emotionen und Gefühlen umgehen, auch in der therapeutischen Arbeit, also das wurde ja ganz oft einfach als sehr gefestigt und unverrüttelt, also das ist so, aha, diese Emotion sagt das aus und diese Emotion sagt das aus. Und dieses Experiment mit ein paar anderen hat aufgezeigt, dass das nicht so ist, dass es halt konstruiert ist. Mhm. Es ist immer kontextabhängig. Ja? Es kommt darauf an, wo bin ich, mit wem bin ich da, wie eben wahrscheinlich auch, wie müde bin ich, wie interpretiere ich das. Und dann kommt ein bestimmtes Konzept zutage, dass wir dann, also dass die Klientinnen meistens natürlich dann irgendwie als Gefühl von Angst oder sonstigen Geschichten beschreiben.
Und was heißt das jetzt für dich auch für den Alltag, also für den Arbeitsalltag in deiner Praxis?
Das heißt für mich tatsächlich sehr vieles, weil immer wenn ich oder sehr, sehr oft, wenn ich mit Leuten arbeite, die zum Beispiel die sich ängstlich erleben oder gerade, also wunderbar ist es zum Beispiel bei Panikattacken, ja, also Panikattacken sozusagen haben ja auch die Ebene der Zuschreibung, also dass die Leute oft so ein bisschen die Zukunft interpretieren. In 2 Minuten kippe ich um. Oh Gott, ja, was ist, wenn ich da jetzt gleich beim Biller umfall und sonstiges? Und da gibt's dann einfach ganz, ganz tolle Ideen dazu, wie man das mal runterbricht auf die Bodies, also sehr auch, also wertschätzend, unbeeindruckt runterbricht auf die Körperempfindungen. Und eine sehr einfache, die aber auch sehr viel oft auslöst, ist zum Beispiel den Leuten anzubieten, dass sie hier in der Praxis, also entweder das Stiegenhaus mal kurz rauf, runter gehen oder so ein paar Hampelmänner machen in der Praxis und dann kann man sie einladen, zu beschreiben, was sie gerade wahrnehmen in sich. Ja? Also ganz, und es wird dich jetzt nicht wundern, also den meisten Menschen geht es so, dass sie dann halt sehr außer Atem sind, dass sie massives Herzrasen kriegen, dass sie schwitzen, dass sie keine Luft kriegen. Und dann beschreiben sie das und kommen natürlich dann manchmal schon so ein bisschen in die Richtung der Erkenntnis, okay, spannend, das ist eigentlich auf der Erlebnisebene dasselbe. Es ist das Gleiche. Ja, oder überspitzt kann man sagen, im Würstelbrater zahlen die Leute viel Geld dafür, dass sie das ja auslösen. Ja? Also die zahlen dafür, dass sie es auslösen. Bei uns zahlen sie dafür, dass sie es nicht haben. Ja, also das ist irgendwie sehr, sehr spannend und kann dazu anregen, das Ganze schon mal so im ersten Schritt so ein bisschen zu challengen, dass diese Ideen aufgeweicht werden. Immer wenn mein Herz schneller schlägt, heißt das, es geht wieder los oder heißt das, ich habe Angst oder Panik, ich kann das nicht, ich habe wenig Selbstwert, was auch immer. Ja? Also diese Idee einfach mal auf diese Körperempfindungen runterzubrechen.
Und auch diese Wenn-Danns ein bisschen aufzubrechen, gell, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau. Diese Wenn-Danns sind ja dazu, aus meiner Sicht zumindest, sind ja extremst wichtig für das Rezept einer Panikattacke oder einer Angst generell, wo man ja immer so ein bisschen das Gefühl hat, man kann die Zukunft fühlen und weiß schon, wie es ausgeht. Um sich da einfach mal mit so einer kleinen Aufmerksamkeitsübung darauf zu besinnen, das einfach nur zu beschreiben und zu benennen. Und dann auch, ich persönlich erzähle halt wirklich gerne auch diese Geschichte von der Brücke. Also das ist jetzt, diese Brückengeschichte ist jetzt nicht exklusiv für diesen Podcast, sondern die habe ich mir schon länger ausgeborgt und lasse die Leute auch sehr gerne raten, ja, bei der Frage, was sie denn so glauben, bei welcher Brücke. Und meine Erfahrung ist, dass das zum Beispiel die Leute erstens extremst, mit abholt, also so engaged einfach in den Prozess, weil sie sich dann wirklich auf spielerische Art und Weise überlegen, so, ja, keine Ahnung, wieso. Und wenn man es ihnen dann aber anbietet, also in dieser Geschichte oder in weiteren, dann macht das total viel Sinn. Und dann geht natürlich idealerweise so ein bisschen ein Prozess los von, okay, was sagt denn mir meine Körperempfindung gerade, was glaube ich, was sie mir sagt und wie kann ich das eigentlich wissen? Ja, was ich nicht damit sagen will, das ist an dieser Stelle, glaube ich, ganz wichtig, dass wir den Menschen ihr Erleben absprechen. Also, dass sie sagen, oh Gott, ich fühle eine Enge oder sonstiges, die fühlen sie auch. Ja, also das stimmt schon. Und teilweise sind diese Zustände sehr, sehr, sehr schrecklich, deswegen gibt es ja die Idee einer Veränderung. Aber was genau schrecklich ist? Ja, also was genau sie fühlen und was sie dann ableiten und in die Zukunft projizieren, da ist einfach sehr viel zu holen, weil es da oft zu dieser fehlattribuierten Erregung kommt, zum Beispiel bei Ängsten, ja? Oder bei Nervosität.
Und ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es ein kleines bisschen Umgewöhnen dann braucht, gell? Weil so wie du sagst, unser Gehirn ist sehr, sehr schnell dann beim Interpretieren. Mhm. Und bis ich dem Gehirn dann beigebracht habe, okay, dieses Wenn-Dann muss vielleicht gar nicht stimmen für die Zukunft, könnte es eventuell auch ein kleines bisschen Umgewöhnen brauchen, oder?
Ja, genau. Ja, klar. Also das sowieso, dass man sich's mal bewusst anschaut, vielleicht eben auch so als die ein oder andere Einladung zu Hause, wann immer man natürlich dann so eine Body Sensation wahrnimmt. Da gibt's schöne Übungen dazu, einfach zu sagen, okay, ist das jetzt ein schnell schlagendes Herz oder ist das jetzt der Beweis, dass ich in 5 Minuten umkippe? Ja, das um ein bisschen zu differenzieren. Es geht so fast schon in die meditative Richtung, aber ist oft eine sehr schöne Übung, die habe ich jetzt verkürzt dargestellt natürlich. Das muss man einbetten und den Leuten auch richtig anbieten, die dazu führt, dass man das zumindest hinterfragt. Also es gibt oft Leute, die zu mir in die Praxis kommen, die sagen, was ist so ein Klassiker, ja, die haben sogenannte so Auftrittsangst oder werden sehr nervös, wenn sie vor der Uni-Gruppe reden müssen und wenn ich sie frage, wie sie das wissen und bestimmen, dann beschreiben sie in der Regel natürlich die körperliche Erregung und den ein oder anderen Gedanken dazu. Und das sind aber dann die gleichen Leute, die dann so sagen, ja, in meiner Freizeit liebe ich Downhill-Racen, da haut's mir das Herz schon bei den Ohren raus, so, und Bungee-Jumpen war ich auch, und eben Mountainbiken und urcool, und Skifahren liebe ich, schwarze Piste. Also, das ist natürlich ein mögliches Geschenk für den therapeutischen Prozess, weil das kann man schon aufgreifen und dann halt die Leute fragen, wie sie das eigentlich unterscheiden. Und es ist natürlich es wird einfach unterschieden oft durch den Kontext. Nicht durch das, was sie empfinden. Das ist einfach die wichtige Sache dabei.
Kontext und auch wahrscheinlich eine Bewertung dann, oder?
Genau, genau.
Also da die ist Bewertung es gewünscht, da möchte ich, da, genau. Da will ich. Mhm.
Das hat sehr viel mit auch Ohnmachtserleben zu tun. Ich kann es nicht kontrollieren, dann will ich es kontrollieren, dann merke ich kann es nicht kontrollieren, so wie auch Gedanken natürlich nicht kontrollieren passieren. Und da beginnt es dann in so ein leidvolles Erleben zu gehen. Ja? Das ist jetzt natürlich, was die Praxis angeht, auch was wir gerade besprechen, es ist ein prozesshafter Zugang. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass Interpretationen nicht wichtig sind, aber es ist etwas, das oft sehr spannend und zu guter Veränderung führen kann, wenn man sich einfach überlegt, wie erzeugt die Person dieses Problemerleben und was gibt es da so an Prozessen, die sich immer wieder zeigen. Und da macht das total viel Sinn, aus meiner Sicht.
Ja, voll spannend. Du, und wie oder auf welche Art macht es denn Sinn, damit umzugehen im privaten Alltag?
Mhm. Ja, würde ich fast sagen, sehr, sehr ähnlich. Das würde ich gar nicht grob unterscheiden. Ja, da denke ich, kann man einfach auch viel gewinnen, wenn man sich vielleicht selbst zu Hause mal fragt, was gibt's da für Themen, für Konzepte, für Empfindungen, die einen vielleicht immer wieder heimsuchen, wo man sagt, boah, das erlebe ich als total großes Problem, Selbstzweifel, Wut, Eifersucht, ja, und dann die Ableitung von Eifersucht, von Wut, von Selbstzweifel. Also was leite ich dann ab? Was sage ich dann? Was sagt das scheinbar über mich aus? Um da ein bisschen so in so ein neugieriges, ich sage jetzt mal in so ein Challengen, also in so ein Herausfordern gehen, wie weiß ich denn das eigentlich? Mhm. Was ist, wenn ich auf ein starkes Bild im Kopf reagiere? Ja? Was ist, wenn ich meinen Herzschlag, und das geht oft sehr, also es gibt Leute mit Panikattacken, die eine Smartwatch haben, zum Beispiel. Vielleicht fühlt sich jemand angesprochen, der zuhört. Habe ich öfters erlebt, die haben eine Smartwatch und diese Leute, das verstehe ich auch, das ist natürlich ein zu würdigender Lösungsversuch, ja, das ist total verständlich, schauen dann den ganzen Tag auf die Smartwatch und warten, bis der Puls steigt, um dann schon sich vorzubereiten, weil sie jetzt wissen, dass die Panikattacke losgeht. Ja? Mhm. Und wie du dir vorstellen kannst, wenn man natürlich den Puls regulieren möchte, weil man Angst hat, dass er steigt, dann wissen wir, was da entstehen kann. Ja? Und sehr oft kann man sagen, okay, wenn das jetzt ein aktiviertes Nervensystem ist, mit vielleicht einer alten Erzählung und einer alten Geschichte, einem alten Warum, wenn wir dabei sind, um das zu verknüpfen, genau, ja, dann kann man das schon neugierig einfach mal ein bisschen anreichern oder hinterfragen oder einfach sagen, okay, darf das vielleicht einfach gerade da sein? Darf mein Herz gerade schneller schlagen? Das tut es ja auch, wenn ich Stiegen gehe. Das tut es im Gym, das tut es beim Radfahren. Also das Herz schlägt Gott sei Dank sehr flexibel und passt sich sehr schnell an. Was ist, wenn es jetzt auch schneller schlagen dürfte, zum Beispiel, wenn ich eine andere Geschichte hernehme? wie ich mir das gerade erkläre. Ja? Also das wären so Möglichkeiten, dass man da einfach, oder dass ich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer da einlade, einfach so für sich vielleicht einmal nachzuforschen, wenn ich so ein Konzept im Kopf habe von Eifersucht, von selbst, wie weiß ich, dass es das ist? Ja? Was nehme ich da im Körper wahr? Und ist das, was ich im Körper wahrnehme, jetzt für mich 100% objektiv die Wahrheit, genau das, was ich mir dann dazu auch erzähle? Mhm. Oder ist es eine Erregungskurve, die auf diese Bilder reagiert?
Genau. Und gibt es noch andere Möglichkeiten? Das passt eigentlich auch zur Warum-Frage. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Genau. Ja. Passt zufälligerweise gut zusammen.
Haben wir im Vorfeld nicht abgestimmt?
Nein, aber passt tatsächlich nicht. Zusammen. Aber genau, harmoniert super.
Gut, dann lieber Alex, vielen Dank für diese Einblicke. Mhm. Und damit beenden wir oder runden wir gerade auch diese Folge ab und freuen uns auf die nächste.
Genau.
Und sagen auf Wiederhören.
Ebenfalls danke und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Kopfzerbrechen.